Wir schlagen unsere Bibeln auf, und zwar Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15, die der Botschaft von Rainer Watz heute Abend zugrunde liegen. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Wir möchten beten. Herr Jesus Christus, du bist der Retter und der Richter. Du schaffst Recht durch Gericht, und ohne Gericht gibt es kein Heil. Und ohne Heil kein Gericht. So kommen wir an diesem Abend zu dir und bitten dich, erbarme dich über uns und eine gottlose Welt. Lass uns hören und umkehren, wo du bei uns Sünde aufgedeckt hast. Wir fliehen zu dir, unserem Herrn. Rede an diesem Abend klar durch dein Wort und gebrauche Rainer Watz dazu in deiner Vollmacht. Amen.
Im August 1942 wurde Priester Franz Reinitzsch enthauptet. Er war ein Opfer des Nationalsozialismus, Katholik. Eigentlich ja als Theologe, als Priester, Pfarrer ist man ja freigestellt, höchstens zum Dienst als Feldprediger oder als seelsorgerlicher Begleiter. Aber er war renitent, und die Gestapo wurde auf ihn aufmerksam. Er hat also gesagt, er hielt Adolf Hitler für den Antichristen. Und er hat unter anderem gesagt, ich kann als Christ und Österreicher einem Mann wie Hitler niemals den Eid der Treue leisten. Er wurde dann eingezogen, das war also unter diesen Verhältnissen möglich. Er verweigerte den Fahneneid und alles auf ihn einreden, auch seiner kirchlichen Autoritäten und so weiter, hat nichts genutzt. Er blieb dabei, ich kann diesem Mann und dieser Fahne keinen Eid leisten. Und so wurde er dann vors Reichskriegsgericht gestellt und zum Tode verurteilt und, wie gesagt, August 42 enthauptet. Und aus seinen Tagebüchern kann man entnehmen, dass er im Juli 42 in Berlin-Tegel in der Haft geschrieben hat, Heiland, es will Abend werden, denn der Tag hat sich geneigt. Mein Lebensgang geht zu Ende. Das Reichskriegsgericht ist nur der Ort, wo ich den strengen Richter erlebe. Das bald darauf folgende Reichsgottesgericht, so hoffe und vertraue ich, lässt mich die unendliche Liebe Gottes erleben. Unerwartet, aber es gilt. Stellungsbefehl für das Christkönigreich. Tag und Nacht im Beisein des guten Hirten, den Kampf zu Ende zu führen, löst nicht nur Sicherheit und Ruhe, sondern Freude und Seligkeit aus. Und jetzt hören Sie mal her, was er da noch notiert hat. Liebe, lass mich bitte, bitte nicht mehr zurückkehren ins Leben. Unendliche Liebe, lass mich dich wieder lieben. Also er war bereit und er wollte gehen und er wusste, wo er hingeht. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, dass, wie wir es auch letzten Mittwoch bereits gesagt haben beim Gericht über Schafe und Böcke, dass leider auch viele Christen keine Heilsgewissheit haben und dann doch so Sätze noch sagen können wie, ich hoffe, mir reicht es. Aber die Bibel bietet für den, der sich an Jesus hängt, so will ich es mal sagen, absolute Sicherheit. Nicht wegen uns, sondern wegen ihm. Nicht wegen unserem Glauben, nicht wegen unserer Treue, sondern wegen seinem Glauben und seiner Treue. Und er macht das Unmögliche möglich. Also wir wollen uns heute mit einem weiteren Gericht beschäftigen. Das ist ja dann nach dem sogenannten Richtstuhl Christi und dem Gericht über Schafe und Böcke das dritte Gericht. das wir uns im Rahmen der Bibelstunde der letzten Wochen mal anschauen wollen. Und wir springen natürlich wieder mitten hinein in ein biblisches Buch. Und ich habe schon letztes Mal gesagt, dass das immer sehr gefährlich ist, irgendwo ein paar Verse rauszunehmen und dann auszulegen. Man muss ja eigentlich diese Bibeltexte im Kontext auslegen und den Gesamtduktus des Briefes verstehen, die Linie, das, was vorher und was nachher gesagt wird, die Stellung im Kanon, um recht zu verstehen, um was es hier geht. Also so vor 30 Jahren, im Nachhinein ist man selber entsetzt, wie mutig man in irgendwelche Texte gesprungen ist und da munter ausgelegt hat, aber manchmal vielleicht auch mit Goethe oder Schiller im Auslegen seid munter und frisch und legt ihr nicht aus, so legt ihr unter. Ja, man kriegt schon das raus, was man gern sagen möchte. Aber das ist nicht sauber und das wird mir persönlich immer wichtiger, dass wir ja vor Gott hier stehen und das Gottes Wort ist. Also, wir sind jetzt in Offenbarung 20 und die Offenbarung ist der siebte Teil des Bibelbuches. Ich will jetzt keinen Vogelüberblick nochmal geben über die Bibel, aber manche denken, die hätte man doch auch weglassen können. Nein, hätte man nicht, denn die Offenbarung zeigt uns eine Erfüllung einer großen und wichtigen Verheißung Jesu, ich komme wieder. Das ist also eine der wichtigsten Botschaften des Neuen Testaments. Wenn man natürlich nicht mehr daran glaubt, dann hat es Konsequenzen auch fürs Leben. Also etwa hat der historisch-kritische Theologe Rudolf Bultmann, Programm der Entmythologisierung, in seinem berühmten Alpirsbacher Vortrag 1941 Neues Testament und Mythologie gesagt, man kann ja, also ich muss da vorausschicken, er hat gesagt, man kann im Zeitalter des elektrischen Lichtes und anderer Dinge ja nicht mehr an solche Wunder wie übers Wasser gehen und so etwas glauben. Das sind ja alles nur Sprachbilder und auch Jesus später untergeschoben worden. Und dann sagt er folgerichtig, also folgerichtig in seinem Denken, damit hat sich auch die Erwartung des mit den Wolken des Himmels kommenden Menschensohnes erledigt. Ja, und damit ist man ganz im Diesseits und muss diese Welt umgestalten, was anders haben wir ja nicht, und muss dann Paradies schaffen, so ungefähr, ja, also etwas verkürzt und holzschnittartig. Aber die Bibel bezeugt als ganz wichtige Botschaft, der Herr kommt wieder. Allein dieses Wissen, allein dieser Satz ändert alles. Es geht eben nicht immer nur weiter. Und es liegt eben nicht nur am Menschen, schon von daher sind Sätze, wir müssen die Welt retten und so, eigentlich daneben. Denn wir können die Welt nicht retten, das kann nur einer und das hat einer getan und er wird es auch vollenden. Ich weiß schon, was gemeint ist, aber das Problem ist immer, dass man alles an Gott vorbei macht. Also die Offenbarung ist wichtig, die Offenbarung zeigt uns die Verhältnisse, die sein werden, unter anderem in der Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi. Ja, und da werden dann die Dinge geschildert, der Tag des Herrn, Offenbarung 6 bis 19, Hure Babylon, Antichrist, 144.000, die unzählbare Schar, Sie wissen ja Bescheid und könnten das alles gut füllen, und die Märtyrer, die dann auch da genannt werden. Und dann, Offenbarung 19, ist es endlich soweit, das Ziel des Buches ist erreicht, er kommt wieder. Also die Offenbarung hat nicht den Schwerpunkt, Gott will jetzt mal alles kurz und klein schlagen, jetzt reicht es ihm aber mal endgültig. Bei 73 Millionen Abtreibungen pro Jahr auf der Welt könnte man das ja verstehen, wenn schon das Blut, ich glaube die Freizeitteilnehmer haben ja jetzt über Kain und Abel gesprochen, und wenn schon das Blut Abels zu Gott schreit, dann möchte ich nicht wissen, was 73 Millionen abgetriebene Babys im Mutterleib, wie da zum Herrn gerufen wird. Also, es geht Gott aber nicht um ein planloses Dreinschlagen, sondern es geht um die Vorbereitung des Kommens des Herrn in Macht und Herrlichkeit, allerdings auch mit Gericht. Und Offenbarung 19 ist dann die entscheidende Schnittstelle, er kommt. Er kommt diesmal nicht als Lamm, sondern als Allherr mit Macht und Herrlichkeit. Und eines der ersten Dinge, die er tut, ist natürlich beim Machtwechsel das, was zum Beispiel auch die Alliierten am Ende des Zweiten Weltkrieges in Nazi-Deutschland getan haben. Man verurteilt Verbrecher, die schuldig geworden sind, nimmt sie aus dem Amt. Wenn es noch schlimmer war, dann werden sie auch strafrechtlich verfolgt, Nürnberger Prozesse und andere Dinge. Und man, auf der anderen Seite, rehabilitiert man zu Unrecht Verfolgte. Also natürlich die Leute im KZ, die Juden, die dann nur, weil sie Juden waren, dahin kamen, soweit sie überhaupt überlebt haben. Andere, die man enteignet hat und so weiter. Hat also Beamte, die vielleicht den Eid verweigert haben, entlassen, wurde rehabilitiert. Wenn er schon gestorben ist, hat die Witwe trotzdem eine Pension gekriegt. So, ja. Und wenn der Herr kommt, macht er das Gleiche. Es ist nicht einfach so tabula rasa und da wird einmal über die Schüssel gewischt und dann ist alles gut, sondern das geschieht nach Recht und Ordnung, also nach Gottes Recht und Gottes Gerechtigkeit und Gottes Ordnung und in göttlicher Liebe, aber auch in göttlicher Strenge. Das schließt sich ja gar nicht aus. Es kann jemand sehr streng sein in der Liebe und Gott handelt immer in seiner Liebe, auch wenn er richtet. Denn Gott ist die Liebe und das wird er nie nicht sein, egal was er tut, macht, sagt, spricht, immer aus der Motivation der Liebe des Zugewandtes. Also er kommt, Offenbarung 19, das ist dann ein ganz großer Markstein in der Heilsgeschichte. Manche denken, das ist ja schon das Ende. Ja, der Herr kommt, bum, bang, zang, dann ist der jüngste Tag da, dann ist alles erledigt. Nein, also man darf die Bibel da ruhig wörtlich nehmen. Da gibt es Entfaltungsstufen des Reiches Gottes. Ob die genau so sind, wie wir das so denken, das ist eine zweite Frage. Aber dass da noch Prozesse ablaufen, da wird von 1000 Jahren gesprochen, da wird von vorher und nachher, vom Gebundensein, von Auferstehung gesprochen, da wird gesprochen, dass es neue Himmel, neue Erde gibt, ein neues Jerusalem, da gibt's Lebenswasser, da gibt's Blätter zur Therapie der Nation, da geschieht noch jede Menge. Es ist weder ein Friedhof, noch ist es nur Engeltanz. Also ich sage gern, wie im Stadion, jetzt geht's los. Ja, bei Gott geht's aber wirklich los, wenn der Herr kommt. Im Stadion geht's nicht immer los, wenn das skandiert wird. Aber das ist sehr wichtig. Also der Herr kommt. Und nun heißt es, leider so übersetzt, dass er kommt und er rächt das Blut seiner Feinde. So heißt es Offenbarung 19. Das ist aber falsch übersetzt. Denn da taucht in der lateinischen Übersetzung die Justitia auf. Immer wenn ich in Ulm am Landgericht vorbeigefahren bin mit der Straßenbahn als Schüler, habe ich die Justitia gesehen. Die stand nämlich als Statue vor dem Gericht, Amtsgericht und Landgericht. Das ist die Dame. Jetzt weiß ich gar nicht, hat die in der rechten Hand die Waage? Hier, Michi, du musst doch das wissen. Du bist doch Na, das muss ich dem Markus Söder gleich erzählen hier, dass so Beamtin des höheren Dienstes. Also irgendwo hat sie jedenfalls eine Waage und ein Schwert. Ich glaube so rum. Ich glaube, die Waage hat sie links und das Schwert hat sie rechts. Sie hat eine Binde. Ohne Ansehen der Person, wir haben heute darüber gesprochen, das ist gar nicht so einfach. Es war mir in meinem persönlichen Dienst schwierig, weil die Großkopferten sozusagen Sonder zu behandeln, das ist die eine Versuchung. Aber für uns beide, wir haben da übereingestimmt, wenn ich das mal so sagen darf, ist es auch ein Problem, die Schwachen nicht zu bevorzugen. Beides sagt nämlich die Bibel. Man soll nicht nach dem Titel, nach dem Amt, nach dem Geld gucken, nach oben. Ah ja, da ruft der Chefarzt an, da müssen wir natürlich ganz anders oder der Landrat oder so. Aber auch nicht den Kleinen bevorzugen, nur aus Mitleid, ja? Gerecht. Rechtsstaatlichkeit ist göttliches Prinzip, wird der Noah deutlich. Naja, also Ektikein, er schafft Ordnung und die Justitia taucht hier auf in diesem Text. Jesus ist die personifizierte Gerechtigkeit. Und das Wort, das da steht, er rächt, das heißt eigentlich, er schafft Recht. Er rehabilitiert zum Beispiel die Märtyrer der großen Drangsal. Steht ja dann ausdrücklich da. Glückselig, wer teilhaftig ist der ersten Auferstehung. Sie haben nicht angenommen das Mahlzeichen des Tieres, nicht das Tier angebetet und so weiter. Sind enthauptet worden und sind würdig geachtet worden, selig geachtet worden, sind die, die würdig geachtet worden sind der ersten Auferstehung. Sie werden mit dem Christus herrschen und regieren für 1000 Jahre. Offenbarung 20 am Anfang. Also Rehabilitation, da gab es welche, die gesagt haben, da machen wir nicht mit. Und zwar beim Adolf Hitler der letzten Zeit. Es wird aber auch Strafen geben. Letzte Woche haben wir über dieses Gericht, über die Lebenden gesprochen. Es wird Recht geschaffen. Das Unrecht wird beseitigt und das göttliche Recht wird implementiert. Also es klingt jetzt alles so ein bisschen staatstheoretisch, aber es ist so. Gott macht nicht einfach und sagt, es ist alles egal, sondern das geht ganz differenziert, ganz ausgewogen, aber natürlich mit göttlicher Klarheit, mit göttlichem Blick. Also der Herr kommt, er richtet das Reich und zu Beginn wird es dann auch Ek Dikaien, das Schaffen des Rechtes geben. Das ist auch deswegen wichtig, dass wir sehen, dass Gott kein Rachegott ist, der einfach blindwütig dreinschlägt, sondern es Zorn ist die, sagt ein bekannter Bibel aus, ist die Temperatur seiner Liebe. Gott kommt in Wallung. Aber nicht, dass er unkontrolliert ist. Das ist Gott nie. Oder ungerecht. Kann der als Eltern ja schon mal passieren. Bei meinen vier Jungs, bei meiner Tochter war es nicht so sehr, aber da kannst du schon mal in Wallung kommen. Die kann dich schon mal, die können dich schon auf 180 bringen. Und deswegen sagt ja Epheser 6 ist es am Anfang, dass die Väter nicht im Zorn, ja? Also die Bibel weiß schon, der Herr weiß schon, zu was der Einzelne so neigt. Also wir natürlich nicht, aber für die anderen ist es dann aufgeschrieben worden, ja. Okay, also das ist sehr wichtig, der Herr kommt. Jetzt kommt die erste Stufe des Reiches. Es gibt also Leute, die gewürdigt werden, in dieses Millennium, in dieses tausendjährige Reich zu kommen. Zum Beispiel das bekehrte Israel. Ganz Israel wird gerettet werden, weil sie den erkennen werden, den sie durchstochen haben. Den, der Bergende, der Rettende wird kommen aus Zion, das ist Jesus. Römer 11, 25, die kommen rein. Hochzeit des Lammes, da gibt es einen Bräutigam. Der Leib ist sowieso dabei. Israel ist dabei. Dann gibt es solche, die gewürdigt sind der ersten Auferstehung. Die Märtyrer der letzten Zeit. Dann gibt es noch andere Auferstehungen. Der Herr sagt ja, wenn die gelebt hätten zu eurer Zeit, Sodom und Gomorra, sie wären umgekehrt. Wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida. Ja, also es gibt auch andere, die durch Auferstehung dieses Reich kommen, aber nicht alle. Dann wird es auch welche geben im Totenreich. Und das haben wir das letzte Mal betrachtet, es gibt am Eingang des tausendjährigen Reiches das Gericht über die lebenden Völker. Und darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen, dass diese Völker beurteilt werden. Gläubig sind sie ja in dem sie nicht, oder sie sind nicht gläubig, aber Gott behandelt sie nach dem Maßstab, wie sie mit den Seinen, mit den Leuten umgegangen sind, die zu ihm gehören, mit den geringsten meiner Brüder. Können Sie sich noch erinnern? Waren ja nicht alle da, aber man kann es ja nachhören oder bei anderen nachlesen. Und da haben wir gesagt, ja, wer sind die geringsten seiner Brüder? Ihr gab mir einen Becher Wasser, ihr gab mir zu essen, ihr habt mich im Gefängnis besucht und die haben keinen Glauben, weil sie sagen, wann haben wir dir? Also die wissen von Jesus gar nichts. Und dann sagt Jesus, was ihr den geringsten meiner Brüder im Gefängnis, in der Verfolgung, in der Not getan habt, das habt ihr mir getan. Also so ähnlich wie in den Evangelien, wer einen Propheten aufnimmt, bekommt eines Propheten Lohn. Das ist, die sind nicht gläubig, die sind nicht, sonst wären sie ja sowieso, wenn sie vorher schon gläubig gewesen wären, wären sie entrückt worden und wären bei der Gemeinde dabei und so. Aber sie sind Guttäter und Wohltäter. Man kann sich das Leben Gottes nicht verdienen. Aber die Gnade, die Gott ihnen gibt, dass sie dem Geist Gottes so viel Raum in ihrem Herzen gegeben haben, ist, dass sie ins Reich eingehen dürfen als Bürger und dort sich der Gnade vollends öffnen können und zum Glauben kommen können. Das ist die Gnade. Bei den geringsten Brüdern, da habe ich darauf hingewiesen, vielleicht habe ich das zu stark betont, aber dass der Begriff Brüder, Kurt Henning habe ich hier vor allem zitiert, vor allem auf die geistlichen Brüder verwendet wird und nicht auf die leiblichen Brüder, ja. Und dann zum Erschrecken und zum Erstaunen, manche habe ich gesagt, da geht es gar nicht so sehr um die Gemeinde, kirchengeschichtlich vielleicht schon, aber in der letzten Zeit ist die Gemeinde ja schon entrückt. Also wenn Sie heute zu Jesus gehören, sind Sie zu dem Zeitpunkt schon entrückt beim Herrn. Aber trotzdem liest die Offenbarung immer wieder von Jesus-Leuten, die das Zeugnis Jesu haben, die um Jesu willen enthauptet wurden. Die ganze Offenbarung ist voll von irgendwelchen Gruppen, die nicht unbedingt Leib Christi sind. Und die werden verfolgt werden. Und da gibt es Menschen, die sich darüber erbarmen, so wie im Dritten Reich, etwa die Familie Ten Boom sich erbarmt hat über die Verfolgten. Und es gibt andere, die machen die Tür zu. Und wenn ich dich sehe, Elisabeth, der Schweizer, mir fällt der Name nicht ein, der Schweizer Grenzbeamte, der dann ja eigenmächtig verfolgte Juden reingelassen hat, obwohl die Schweiz offiziell gesagt hat, aus Angst vor diesem aggressiven Nazi-Deutschland, wir lassen keine mehr rein. Okay, also was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, den verfolgten Leidenden, vornehmlich denen, die das Zeugnis Jesu haben, muss nicht unbedingt Leib sein, will ich nochmal sagen. Dann ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, ich würde in zweiter Linie schon auch das verfolgte und unter Drangsal stehende Volk Israels sehen. In der Drangsal Jakobs, wo sie wirklich von allen verlassen sind. Gestern ist ja ein bedeutender Rabbiner in Israel gestorben, Gershon Edelstein, wenn ich es richtig den Namen in Erinnerung habe. 100-jährig, Hunderttausende bedauern seinen Tod, auch Benjamin Netanyahu. Und in Israel, da sagt man, wenn es darauf ankommt, zeigt uns die Geschichte, wir können uns auf niemand verlassen. Wenn man fromm ist, sagt man also auf Gott und auf uns selber. Und so wird es auch kommen. Leider, leider. Sie werden sehr, sehr einsam und man merkt schon die Entwicklung jetzt in der Welt werden. Und wenn noch einmal eine Zeit, eine schwere Zeit kommen wird, unterm Antichristen in der Drangsal Jakobs, dann riskiert man einiges, wenn man Juden hilft oder wenn man Juden beisteht. Es wird ja in Jordanien einen Ort geben, wo der Antichrist nicht so Zugriff hat und so. Jetzt mal aber davon abgesehen, es ist sehr schwer. Und ich habe schon darauf hingewiesen und manche haben das noch gar nicht so gemerkt. Wenn zum Beispiel das digitale Geld kommt, dann hat man uns noch mal ganz anders im Griff. Denn diese Digitalwährung kann mit Verfallsdatum versehen werden, sie kann personalisiert werden. Und umgekehrt kann man nicht nur alles verfolgen, ist alles gläsern, sondern man kann auch jemand vollständig abknipsen, wirtschaftlich. Ja, das ist vielen nicht bewusst, das noch mal. Und dann, wenn man weder kaufen noch verkaufen kann, ich sage nicht, dass die Gemeinde da noch da ist, aber es wird noch Leute geben. Was ist man dann abhängig, dass jemand einem etwas zusteckt oder die Tür aufmacht oder, versteht ihr? Also das Gericht über Schafe und Böcke, über die Lebenden zu Beginn des Reiches. Und jetzt kommt das Gericht am Ende des tausendjährigen Reiches. Naja, manche haben Mühe mit dem tausendjährigen Reich. Selbst Luther hat von einem schiliastischen Wahn gesprochen. Also es ist vom Griechischen her das Wort dann das Gleiche gemeint. Es steht sechsmal in Offenbarung 20.000. Kann symbolisch gemeint sein für einen Gottestag, aber warum auch nicht? Also, das ist für mich jetzt nicht entscheidend, aber ich spreche eben vom tausendjährigen Reich. Und im Unterschied zum Gericht über die Lebenden werden die Toten, wenn sie nicht besondere Auferstehung zu Beginn des Reiches gewürdigt werden, muss ich aber nochmal sagen, bei ein paar gucken, wann werde ich denn da, die Gemeinde wird noch nach meinem Verständnis vor der Drangsal Jakobs entrückt werden und beim Herrn sein. Und sie muss vor dem Richtstuhl Christi offenbar werden. Da geht es aber nicht um Verdammnis oder Heil, sondern nur, was die Gnade im Leibesleben auswirkt. Da geht es um Lohn oder Tadel. Ich sehe das als riesigen Gnadenakt an. Da wird alles geklärt. Alle Lehrfragen, alle Streitereien, alles, was bisher, ach wieso? Ich versuche zu klären, was zu klären ist, aber ich behaupte, das meiste ist uns gar nicht bewusst, weil die meisten Sünden, die wir begehen, sind Unterlassenssünden, weil wir nicht lieben. Wir merken es immer, wenn wir aktiv was übertreten, aber das meiste ist, dass wir desinteressiert sind, lieblos sind und noch gar nichts spüren. Ich habe es gelesen, kam ein großer Artikel, ich weiß gar nicht, ist eine Kinderpädagogin oder was, wir erziehen unsere Kinder zu Narzissten. Was sagte einer, als ich ihm das sagte, da kommst du jetzt erst drauf. Ja, ist was dran. Narzissten sind wir alle, mehr oder weniger. Aber irgendwie hat man den Eindruck, das um sich selber drehen nimmt zu. Und das sagt auch die Bibel. In den letzten Tagen werden Menschen sein, ich bezogen, geldgierig, Spaßkultur. Es geht nur um mich. Also die Gemeinde, die zu Christus gehören, die werden vor spätestens vor den letzten 3,5 Jahren, wahrscheinlich auch vor den letzten 7 Jahren, aber das ist nicht so wichtig, entrückt werden. Und werden dann beim Herrn sein, werden dann vor den Richtstuhl Christi gestellt, wo es nicht mehr um Verdammnis und Heil geht, sondern nur noch um Klärung, kann aber trotzdem sehr schmerzhaft sein, und dann sind sie alle Zeit beim Herrn. Und wenn der Herr kommt in Offenbarung 19 mit Macht und Herrlichkeit, dann kommt er nach 1. Thessalonicher 3, Vers 13 mit allen seinen Heiligen. Gut, können Sie sagen, das können auch Engel sein, aber das ist auch die Gemeinde. Also die Gemeinde ist sowieso schon in einer ganz anderen Sphäre, ja. Aber trotzdem gibt es dann noch weitere Auferstehung fürs Reich. Ich habe das bereits gesagt, das Urteil über die Lebenden nach dem Maßstab, was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt. Und dann gehen 1000 Jahre der Segnung wie im Garten Eden über diese Welt. Der Teufel ist gebunden. Naja, und wenn es den Leuten so gut geht, das Böse gebunden ist, Und die Welt prosperiert und Israel ist Priestervolk und Licht, das wird ja von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wird ja immer schöner werden, ja? Stimmt's? Nein, das Verrückte ist, dass nach 1000 Jahren der Segnung, für die, die nicht den Schritt zu Jesus gemacht haben, sie, als der Teufel wieder losgelassen wird, können Sie nachlesen, Offenbarung 20, das ist nicht meine Erfindung, dass sie dieser Verführung wieder folgen und gegen die heilige Stadt ziehen. Was zeigt Gott damit? Es liegt nicht an den Umständen, sondern das Menschenherz, wenn es nicht in Gottes Hand ist, ist von Natur aus bös. Jetzt könnte man ja sagen, ja, wenn die Schwiegermutter nicht wäre, der Nachbar, meine Frau, weiß ich nicht, mein Mann, sind ja immer die anderen schuld. Ich bin als Kind aus der Badewanne gefallen. Hätte man mein Genie früher erkannt, wäre es alles anders geworden. Also man ist immer das Opfer. Und das stimmt ja schon gar nicht, ja. Aber so ein bisschen sozialistisch-humanistisches Denken, wären die Verhältnisse nur ideal, dann wäre das Gute und das Schöne im Menschen so richtig herauskommen. Es gäbe eine ideale Welt. Das ist der alte sozialistische Traum. Übrigens auch die Bildungsinitiative der UNO, ich glaube im Jahr 2000. Platon hat schon gesagt, also sozusagen, wenn wir regiert werden würden von einer Elite, die gebildet genug ist, dann wird das Paradies auf Erden anbrennen. Besser geht's nicht. Und da sagt Gott, ich schaffe euch mal 1000 Jahre, wo es ideale Verhältnisse gibt und von außen keine Verführung. Es gibt eine Katastrophe am Ende. Und der Beweis ist angetreten, ob Demokratie, Tyrannei, Oligarchie, freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, Planwirtschaft. Die Menschen können alles ausprobieren und durch die ganze Geschichte wird Gott den Beweis antreten, ohne mich fahrt ihr gegen die Wand. Beweis über Jahrtausende. Und die Beweisführung läuft natürlich auch im eigenen Leben. Da läuft es nicht über 7000 Jahre oder 6000 Jahre, sondern da läuft es dann über 50, 60 Jahre. Komm, mal unter uns. Wie oft sitzen wir am Steuer? Ist ja immer bei Mann und Frau, wer fährt und so weiter. Beim Freund fährt immer die Frau und dann sage ich immer, ja, bei mir fährt auch, wer besser fährt. Kleiner Scherz. Also, aber wer lässt schon Jesus immer ein Steuer? Manchmal ist es im Kofferraum, manchmal auf der Rücksitzbank, manchmal auf dem Beifahrersitz. Aber bis wir bereit sind, das Steuerruder zu übergeben, und selbst wenn wir das mal partiell in einer Notsituation getan haben, drängen wir doch ganz schön wieder ans Steuerrad. Also es ist auch bei uns ein Prozess, dass wir lernen, Herr Jesus, je länger, je mehr, wenn ich das Ruder übernehme, das wird nichts. Aber wenn ich es dir übergebe, dann kannst du etwas machen. Das ist auch im Leben eines Glaubenden. Also 1000 Jahre der Segnung gehen vorbei, es kommt zur Rebellion. Und jetzt im Übergang von alte Himmel und Erde zu neue Himmel und neue Erde gibt es das Gericht über alle Toten. Das hat auch einen, wie soll ich sagen, einen raumweltlichen Grund. Das klingt ja ganz toll, ne? Wir sind so mehr physikalisch. Naja, die werden ja aufgelöst. Denn wo sind denn nach der Schrift die Totenreichen? Wahrscheinlich da unten. Also, der Hades, das Reich wurde von Luther übersetzt, aber der Tod und der Hades gab die Toten wieder, das Meer. Also es scheint so zu sein, die rote Kora fuhr lebendig in den Scheol, die fuhren ja ins Innere. Das ist interessant, wir wissen besser Bescheid über die Mondoberfläche und über andere Dinge, als was in den Tiefen der Erde ist. Es ist ganz schwierig. Kann zwar Wellen durchschicken und durch die Art der Brechung, wie sie wie schnell sie durchlaufen und was für, weiß ich nicht, was alles. Man kann da manche Schlüsse ziehen, aber es ist immer noch ein großes Rätsel, das Erdinnere. Was ist da genau? Hängt nicht dran, aber unser langjähriger Leiter und Gründer, Dr. Meyer-Gerber, hat immer gesagt, wahrscheinlich hat er das auch wohl gehört, wir leben auf dem Dach eines Gefängnisses. So, und wenn Himmel und Erde vergehen, dann müssen diese Geistseelen ja, werden die ja frei. Also übrigens nochmal einen weiteren Beweis, im Tartarus sind die Geister von, die ungehorsam waren in den Tagen Noahs, ist auch wieder im Innern. Ja. Und Offenbarung 9, der Abyss, der Abgrund wird aufgetan und die Dämonen steigen herauf. Also im Erdinnern scheint das zu sein, was wir mit Unterwelt und Finsterniswelt auch verbinden. Nicht nur, aber auch. So, und jetzt vergehen die und alle müssen auferstehen und werden vor diesem großen weißen Thron gestellt werden. Und dann wird sich erfüllen, was im apostolischen Glaubensbekenntnis seit fast 2000 Jahren mit verschiedenen Variationen gesprochen wird, zu richten. Er wird kommen, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Nun muss man sagen, im Apostolikum haben die das in einem gesehen. Jüngster Tag, da war alles in einem. Aber wir differenzieren zuerst die Lebenden zu Beginn des Reiches und dann nach 1000 Jahren, wenn das Reich eine neue Form annimmt, Himmel und Erde transformiert werden, dann das Gericht über die Toten, die alle auferstehen werden müssen. Weltenrichter ist Jesus Christus, aber nach 1. Korinther 6 und anderen Stellen ist die Gemeinde als sein Leib auch nicht Richterin. Paulus sagt, warum streitet ihr eigentlich um solche Dinge? Wisset ihr nicht, dass ihr Engel und Menschen richten werdet? Übrigens, die meisten verstehen die Stelle falsch. Sie sagen, ja, also es ist nicht falsch, aber es ist nur ein Aspekt, der da genannt wird. Du sollst lieber verzichten. Paulus sagt ja dann, warum streitet ihr eigentlich rum? Dann gib doch nach, verzichte. Aber er sagt das nicht in allen Fällen, sondern biblisch, ich knalle euch das einfach mal so hin, könnt ihr mal selber forschen, ist es so, dass eigentlich nach dem Neuen Testament davon ausgegangen wird, dass die Gemeinde in Gestalt Verantwortlicher so mündig ist, dass sie ein irdisches Gerichtsverfahren ersetzt. Die sollen also auch irdische Streitigkeiten klären können. Und das gilt. Ist denn keiner unter euch, der das beurteilen kann? Okay? Also das ist schon interessant. Also der Satz, wir müssen erstmal warten, was die weltlichen Gerichte sagen, der hat nur bedingt seine Berechtigung. Denn eigentlich alles, was Gemeinde ist, soll in der Gemeinde bleiben. Und Paulus sagt, ihr seid auch fähig, ein gerechtes Urteil zu sprechen. Also bitte, es geht jetzt nicht um Strafsachen oder sowas, um Streitereien und Erbschaftsstreitereien. Soll es ja bei den anderen geben. Also ich habe jedenfalls mal davon gehört, dass es tatsächlich auch Christen gibt, die da noch Probleme haben. Das größte Gericht ist übrigens am Kreuz geschehen, über den zur Sünde gemachten Sohn Gottes. Und aus dem Kreuz und im größten Gericht über alles Fleisch, das Gott stellvertretend an sich selber in der zweiten Person der Gottheit dem Sohn vollzogen hat, können wir sehen, dass das Gericht letztlich zur Rettung ist. Das größte Gericht bildet die Grundlage für die Rettung. Auch im Buch Richter sind die von Gott berufenen Richter nicht die, die alles kurz und klein schlagen, sondern das Volk retten, ihnen Gottes Recht, Gerechtigkeit verkünden, aber letztendlich steht Gott für sie ein, durch sie. Also Gericht hat es mit Durchsetzung von göttlichem Recht zu tun, aber bildet auch immer eine Grundlage für ein weiter Voranschreiten Gottes. Und was das Kreuz und die Auferstehung betrifft, es ist die Heilsgrundlage, dass alle anderen Gerichte nie das letzte, sondern immer nur das vorletzte Wort Gottes über einen Menschen sind. Jetzt, aber was ist jetzt nach der jüdischen Fragekultur betrachtet, das sogenannte jüngste Gericht am Ende des tausendjährigen Reiches? Wer richtet, wer wird gerichtet, was ist das Ergebnis, was sind das für Bücher und so? Sie wissen ja, im Judentum wird immer gefragt und eine gute Frage ist schon eine halbe Antwort. Warum? Weil jemand, der fragt, zeigt, dass er das Problem zusammenfassen erkannt hat, also wenn er gut fragt. Es ist immer auch für eine Predigt übrigens ein Maßstab für einen selber, wenn ich in wenigen Sätzen frei das Entscheidende sagen kann, dann habe ich eine Materie durchdrungen. Ja, aber selber rumeiere und nicht so richtig weiß, dann werde ich es auch kaum verständlich sagen können. Es mögen Sie vielleicht sagen, ja, dann verstehen wir jetzt, warum wir nicht mitkommen, aber lassen wir das. Ne? Also eine gute Frage, manche sagen, ach, das ist doch alles, ich kenne das von unserem Gottesdienst ganz anders. Bei mir wirst du da, also ich schwebe immer 5 Zentimeter über dem Sitz. Und wenn ich aus dem Gottesdienst gehe, da bin ich total high von Jesus. Das ist meines Erachtens eine Fehlhaltung. Denn Gott will, dass wir willentlich, denkend, erleuchtet vom Geist Gottes hineinkommen in seine Gedanken und in seine Welt. Ein tieferes Verstehen der Gedanken Gottes ist nur denkend möglich. Um tiefer in die Welt Gottes einzudringen, irgendwo hatte ich auch mal ein Zitat, bedarf es des Nachdenkens. Denken ist eine göttliche Gabe, nicht nur Gefühl, ist auch ein Geschenk Gottes. Aber in unserer emotionsgeladenen, feminisierten Zeit legen wir viel zu viel Wert auf diese Aspekte, während die Schrift sagt, die Erneuerung des Menschen geschieht im Pneuma seines Nous, das heißt im vom innersten durchdrungenen Wesen Gottes gesteuerten Überlegen, Denken, Nachdenken. Das ist wichtig. Aber wenn Sie sagen, ich bin denkfaul und ich denke doch auch nicht noch in der Bibelstunde nach, wo sind wir denn jetzt? Da will ich also möglichst wie Hans im Glück unterm Baum liegen, habe den Schnabel offen und da fallen dann die Trauben mir in den Mund und kernlos natürlich und das weiße Fleisch vom Hähnchen und so. Gott sagt, wer sucht, wird findet und wer gräbt, das ist Ausdruck der Liebe, ich mühe mich um etwas. Und das ist, habe ich oft erlebt in Gemeinden, wo dieses Mühen wegfällt, da bleibt vieles an der Oberfläche. Und die sind total abhängig, meistens vom Pastor, der vorne steht, dann weht der Wind in die Richtung, dann ist die ganze Gemeinde in die Richtung. Dann weht der Wind in die andere Richtung, dann ist die ganze Gemeinde in die andere Richtung. Aber ein gestandener Christ kann zwar einen Kopf runtertun, je länger, je mehr, aber er hat einen eigenen Standpunkt vom Wort her, nicht weil es ihm so gesagt wird. Das ist Mündigkeit. Okay? Wünscht man sich auch in Gesellschaft und Politik mehr. Mündigkeit, dass mal Leute hinstehen für ihre Meinung. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also jetzt am Ende des Millenniums gibt es dann das Gericht über alle, die bis dahin nicht auferstanden sind. Viele, viele Toten. Adolf Pohl sagt, so dient das Vergehen der alten Schöpfung dem Offenbarwerden des Menschen. Keiner kann Gott entfliehen. Ich habe ja mal einen Artikel geschrieben über Kremation und es ist bezeichnend, dass Freidenker und Agnostiker, Freimaurer als Zeichen, dass es nichts danach gibt und dass sie auch vor Gott und vor keinem Gott zur Verantwortung gezogen werden, sich wieder anfangen lassen haben. Ich glaube, vor allem im 19. oder im 18. Jahrhundert, weiß ich nicht, aber um die Zeit, sich verbrennen zu lassen. Vorher ist die Feuerbestattung mit dem Voranschreiten der Christianisierung des Römischen Reiches völlig verschwunden. Bei Naturvölkern gab es das noch und gibt es das noch. Ich habe in Kathmandu im Tempel, da habe ich mir mal das 2 Stunden angeschaut, das ist wirklich schaurig, wenn der Oma da verbrannt wird. Gut, aber es soll ja nicht emotional sein. Ich meine, das kann man von der Schrift belegen, dass Verbrennen des Leibes nicht biblisch ist. Aber, was will ich sagen, ob so oder so, man kann Gott nicht entfliehen. Ja? Du kannst die Asche im Meer zerstreuen lassen. Hitler hat auch gesagt, ich will nicht ausgestellt werden im Panoptikum in Moskau, im Käfig, Schauprozess, da hat er sie verbrennen lassen. Günsche musste da ein paar Kanister Benzin organisieren, drüber leeren. Man kann Gott nicht entrinnen. Alle müssen sie vor ihm erscheinen, ob groß oder klein. Und die kommen nicht mit Titel. Und die kommen nicht mit den Besitzurkunden vom Grundbuchamt. Und die kommen nicht mit ihren Beziehungen, sondern sie kommen nackt und bloß, also nicht im übertragenen Sinn, als Mensch. Fritz Grünzweig Der Mensch wird sozusagen zwischen der vergehenden und der kommenden Welt festgehalten. Ich sah die Toten, ob groß oder klein, das ist jetzt auslegend gelesen, spielt keine Rolle. Das interessiert Gott gar nicht. Selbst Paulus sagt, wenn einer was hat, interessiert mich, er hat die Autoritäten geachtet, er hat sich sogar mal entschuldigt, als er zum Hohepriester, ich kann es gar nicht glauben, dass er ihn nicht erkannt hat, aber gut, das ist einfach sich, du getünchte Wand, also du bist weiß angestrichen, aber hinter der Fassade ist Moder und Fäulnis. Du tust schön, aber hinten sieht es ganz anders aus. Du lässt mich schlagen, wider das Gesetz und vertrittst das Gesetz, sagt Jesus zum Beispiel auch zum Knecht des Hohepriesters in seinem Prozess, als getünchte Wand. Und dann ja, schmähst du den Hohepriester und dann sagt er, ja, nein, du sollst einen Oberen deines Volkes. Aber an sich gibt es bei Gott nicht, das ist der Herr Landrat oder das ist der Herr Bundesminister oder das ist König oder so. Oder machen wir es umgekehrt, das ist ja bloß, gibt nicht ein extra Gericht für die einfachen Leute und ein Spezialgericht mit ein bisschen Gold mehr und so für die Könige und Herrscher. Es ist ein gerechtes, faires Gericht. Alle müssen erscheinen. Alle übrigen der Toten werden erscheinen müssen, die nicht würdig waren, an früheren Auferstehungen teilzunehmen. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen. Das Meer, der Tod, der Hades gab die Toten heraus, die in ihnen waren. Es gibt also verschiedene Totenräume, verschiedene Haftanstalten, U-Haft vor der eigentlichen Gerichtsverhandlung. Übrigens, Tod ist nach der Bibel nicht Ende der Existenz, sondern Übergang in einen neuen Daseinszustand. Die Bibel lehrt zwar nicht den philosophischen Begriff der ewigen Seele, die nicht vergehen kann, die Griechen hatten, aber sie lehrt, dass es einen Menschen gibt, einen inneren Menschen, der auch mit dem leiblichen Tod nicht aufhört zu existieren, sondern es scheint so zu sein, dieser inneren Mensch, diese Geistseele tritt aus dem Menschen und geht an einen anderen Ort, bei einem Ungläubigen an einen Gerichtsort, Untersuchungshaft. Die Toten in Christo werden auferstehen. Das heißt nicht, dass die gar nicht mehr existiert haben, die Zwischenzeit, wo sie gestorben sind und jetzt auferstehen werden, aber in einem anderen Zustand. Tod ist nicht Ende der Existenz, sondern Aufspaltung der Dreiheit des Menschen nach Geist, Seele und Leib. Der Leib kommt ins Grab, ist verbrannt worden oder sonst irgendwas, verfällt, die Knochen nur noch da. Aber die Geistseele geht an einen anderen Ort und jetzt sage ich Ihnen was, kann ich sagen, das ist biblisch, das ist meine Meinung. Es gibt ein verborgenes Band zwischen den Knochen und der Geistseele, die an einem anderen Ort ist. Denn Gott, ich mache es mal nur für die Glaubenden, 1. Korinther 15, sagt nicht, weißt du was, die Knochen, die kannst du ja auch sonst was machen, sondern er wird unseren alten Leib verwandeln. Er sagt nicht, ich schaffe einfach einen neuen, den alten könnt ihr gleich in den Mülleimer werfen. Das ist typisch Gott, es gibt keinen Abfall. Ja, also das ist jetzt nur mal so nebenbei gesagt. Also die werden alle kommen, dann werden, hier haben wir sicherlich eine andromorphe Redensweise, also Gott nimmt eine Sprache, die die Menschen verstehen und Bilder, die die Menschen verstehen, ohne dass der Realsinn deswegen nicht sein kann. Aber wenn es jetzt zum Beispiel heißt, als Gerichtsmaßstab, da würden die Bücher geöffnet. Also gut, der Engel hat jetzt auch nicht ein iPad oder KI, weiß ich nicht. Also, aber es gemeint ist, Augustin spricht davon, es gibt dann einen Moment mit göttlicher Energie und Kraft, wo in einem Augenblick das ganze Leben überblickt werden kann. Und zwar ohne Zweifel, ohne, oh, da brauchen wir aber noch ein Gutachten. Das ist alles bloß. Das ist ja übrigens schon beschämend genug. Hm? Stellt euch mal vor, der links, rechts, vorne, hinten wüsste alles, was ihr so in eurem Kopf und in euren Taten schon getrieben habt. Oh wei. Winrich Schäffbuch hat hier mal gesagt, wenn wir voneinander wüssten, was wir alles schon gemacht haben oder zumindest gedacht haben, wir würden ja vor Scham im Boden versinken. Gott weiß es sowieso. Also es ist an sich schon, sich ins Licht stellen. Die Gemeinde darf ja ein Selbstgericht üben. Sie darf sich ja jetzt schon ins Licht stellen. Alles, was ins Licht gestellt wird, ist Licht. Aber es ist an sich schon beschämend. Alles liegt offen. Da wird auch nicht diskutiert. Die Sache ist klar. Keine weitere Beweisaufnahme nötig. Bücher wurden geöffnet. Steht im Passivum. das heißt Passivum Divinum, also Gott öffnet das Gerichtsverfahren. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und dann gibt es noch ein Buch des Lebens, eine Art Register der Gerechten. Das ist ein Geheimnis für sich, kann um der Zeit willen jetzt nicht so viel darüber reden. Nach bestimmten Stellen sind irgendwie alle im Buch des Lebens und werden aufgrund bestimmter Dinge herausgestrichen. Das ist eine Variante. Die andere Variante, die Paulus auch erwähnt, ist, dass Namen eingetragen werden ins Buch des Lebens durch die Gnade Christi. Also es gibt jedenfalls das Buch des Lebens. Jetzt ist die Frage, kann es einen Freispruch geben? Also die Lebenden am Beginn des Reiches sind ja schon gerichtet worden. Die Gemeinde hat ja sowieso ihr Selbstgericht durch Annahme des Kreuzesgerichtes schon hinter sich. Andere Auferstehung und so will ich jetzt nicht genau eingehen. Es kommen ja sowieso die Toten, die bisher in kein Gericht gekommen sind, die waren in Untersuchungshaft, die werden jetzt von den Gerichtsdienern hervorgebracht und vor den großen weißen Thron gestellt. Frage, kann es jetzt noch einen Freispruch geben? Oder mit anderen Worten, kann es ein Urteil geben, das lautet, du darfst eingehen in neue Himmel, neue Erde, ins neue Jerusalem? Ja, es gab zwei Antworten von den verschiedenen Auslegern, die ich betrachtet habe, die ich für wahrscheinlich und das andere für relativ mehr wahrscheinlich halte. Die eine Auslegungsrichtung sagt, nein, das ist nur sozusagen eine Gegenprobe. Also das ist, Gott macht das für uns menschlich, in einem menschlichen Prozess. Es ist klar, zu diesem Zeitpunkt kann es kein sein, der durch den Glauben an Jesus gerecht ist oder auf eine andere Weise. Es kann keinen mehr geben, sonst hätte er schon auferstehen müssen oder schon früher entrückt werden oder sonst. Es kann keinen mehr geben. Aber um der Menschen willen gibt es noch die Gegenprobe. Aber wir gucken noch unter W bei Wörz oder unter R bei Rainer, weiß ich nicht, wie die Register da geführt sind. Ich bin ja sowieso nicht da. Also ein schlechtes Beispiel. Unter Z wie Zeppelin. Gucken wir mal, ob er nicht doch auch im Buch des Lebens steht. Nein, steht nicht drin. Also diese Auslegungsrichtung, die sagt, es ist nur noch eine Gegenprobe, aber sie werden nicht einen finden. Aber es ist einfach, dass die Leute sehen, da steht nicht einer drin, nicht einer, der aus Versehen jetzt da nicht dabei ist. Mehr noch leuchtet mir ein, was Adolf Pohl und auch der so von mir geschätzte Gerhard Mayer in ihrer Auslegung sagen, übrigens auch Heinz Schumacher, dass sie sagen, wir lesen doch in Stellen wie 1. Petrus 3 und 1. Petrus 4, dass Jesus ins Totenreich hinuntergestiegen ist und Evangelium den Seelen verkündigt hat. Was ist, wenn da jetzt jemand umkehrt? Also wer nachschlagen will, 1. Petrus 3, Vers 19 und 1. Petrus 4, Vers 6. Und sie sagen dann, da wird es also Menschen geben, die umgekehrt sind. Und das wird dann offenbar werden. Also für sie gibt es durchaus auch solche, die dann im Buch des Lebens zu finden sind. Ja, man kann jetzt, um auf die Schlussgerade einzubiegen, natürlich das ein Stück weit offen lassen. Auf jeden Fall sieht man, an Gott kommt keiner vorbei. Selbst der hier sagt, das interessiert mich alles nicht, er muss doch vor ihm stehen. Man kann das Gericht schon hinter sich haben, indem man das Gericht über alles Fleisch am Kreuz auf Golgatha annimmt und sich ins Selbstgericht stellt, dann ist man schon gerichtet. Ich habe ein volles Ja zum Durchstreichen meines alten Menschen am Kreuz auf Golgatha. Der taugt wirklich nichts ohne Gott. Eigentlich hätte ich da hängen müssen. Dem Herrn sei Dank, er hat's getragen und hat neues Leben durch die Auferstehung und Auferweckung ans Licht gebracht. Er darf ein neuer Mensch sein. Das war das Ziel. Das ist ein Selbstgericht oder beziehungsweise die Akzeptanz im Vertrauen, in der Treue Gott gegenüber. Gott hat's getan und ich hab's verdient. Der bekannte Theologe Peter Brunner, übrigens auch noch verfolgt von den Nationalsozialisten, war aktives Mitglied der Bekennenden Kirche, nachher Professor für systematische Theologie in Heidelberg. Der hat die ganze Theologie auf einem Bogen Papier, hat ein Schrift verfasst. Da müssen wir mal im Internet nachschauen. Aber ich will nur mal zwei Passagen rausgreifen. Ich glaube, Artikel 2, ich glaube, infolge des Sündenfalls bin ich mit allen Menschen schon mit der Geburt unter die Herrschaft der Sünde, des Todes und des Teufels getreten. Ich habe mich von Gott in Feindschaft abgewandt. Ich kann mit meinen eigenen Kräften seine Gebote nicht erfüllen. In der Verfassung, in der ich geboren bin, bin ich notwendig und dennoch schuldhaft ein Sünder, der unter Gottes Zorn steht. Daher bin ich im Gericht Gottes verloren, verdammt und tot in Ewigkeit, wenn mir nicht Rettung kommt von woanders her. Artikel 4, Peter Brunner, Theologie auf einem Bogen Papier. Ich glaube, die Rettung aus Verlorenheit, Verdammnis und ewigem Tod ist für mich und alle Menschen gekommen in Jesus Christus. Der wahrhaftige Gott ist vom Vater vor aller Zeit in Ewigkeit geboren, der um unserer Rettung willen auf die Erde gekommen, auch als wirklicher Mensch geboren und in allem uns Menschen gleich geworden ist, doch ohne Sünde. Er hat nach dem Willen des Vaters in freier Hingabe Gottes Zorn und Gericht in seinem Leiden und Sterben erduldet, die Herrschaft von Sünde, Tod und Teufel zerbrochen und aus Tod und Grab heraus in seiner Auferstehung ein neues, unzerstörbares Leben ans Licht gebracht, das allein und in Wahrheit Leben ist und ewig wird. Und da sage ich hundertprozentig Ja dazu. Was dort geschehen ist, das hat, gilt mir und das hat für mich Relevanz. Das akzeptiere ich. Ja zu Jesus sagen heißt nicht nur Ja zu Jesus als Sozialreformer oder besseres Leben zu führen oder der Liebe mehr Raum zu geben. Ja zu Jesus sagen im Glauben bedeutet auch Ja zu sagen zum Urteil Gottes über das Fleisch, über einen selber. So ist es. Ich darf leben, ich bin frei. Und weil da alles bei Gott liegt, kann ich auch gewiss sein. Er hat's getan. Deswegen gibt's Heilsgewissheit. Also, Sie können heute schon diese Gewissheit haben. Dann haben Sie mit Schafe und Böcke und Auferstehung am Ende der Tage und solche Dinge insofern nichts zu tun, als Sie nicht mehr vor Gericht stehen. Dabei sind wir schon. Weil das Gericht hat eine wichtige Funktion im Heilsplan Gottes. Und weil es so wichtig ist, ist alles Gericht dem Sohn übertragen, Johannes 5. Und der Sohn macht aber nicht alles allein, sondern macht es mit den Gliedern seines Leibes. An Gott kommt keiner vorbei. Man kann aber sich heute schon entscheiden, zu welcher Gruppe man gehört. Es ist also Warnung und Ermunterung zugleich und auch wieder ein Erzeigen der wunderbaren Botschaft, was der Herr für uns getan hat. Aber wie erschrecklich für Menschen, die, und damit will ich dann schließen, die sich, so sagt es Jeremia, gemüht haben für nichts, fürs Feuer. Jeremia 51, 58, wortgleich Habakuk 2, 13. So mühen sich die Völker für nichts und Völkerschaften fürs Feuer und sie ermüden. Ich habe es schon manchmal erzählt, meine erste Ferienarbeit, Paul, das war auf dem Bau mit 14. Ich hätte eigentlich noch gar nicht arbeiten dürfen. Man musste 15 sein. Aber der Bauunternehmer war im kleinen Dorf. War auch egal. Aber arbeiten war ich nicht gewohnt. Gut, mag einer sagen, heute noch nicht, aber lassen wir das mal, ja. Und damals gab es 5 Mark die Stunde. Boah, was hätte ich mir den Mindestlohn schon gewünscht? Na gut, aber damals waren 5 Mark auch noch mehr als die 2,50 Euro heute umgerechnet. Und die erste Woche, ich habe schon manchmal erzählt, hatte ich die Seniorchefin, die Oma, die hat uns auf dem Bauhof, dann durfte man noch gar nicht mit auf die Baustellen fahren und da helfen, beschäftigt. Und dann wollte die aufräumen und da musste man da schwere Sachen, irgendwelche Steine und Zementsack konnte ich sowieso nicht heben und so und alles rübertreiben, Schweiß unseres Angesichts, also wirklich wahr. Und nach 3, 4 Tagen kommt der Sohn, der jetzt dann der eigentliche Chef war, und sagt, ja Mutter, was hast denn da gemacht? Das muss alles da wieder weg. Da guckt die Oma uns an, sagt, ja Bube, das tut mir leid, jetzt müsst ihr es halt wieder zurücktragen. Da wusste ich, was für die Katz ist. Also am Ende der Woche waren wir so weit wie am Anfang der Woche. Gut, der Unterschied war, ich hatte 200 Mark mehr. Ja, für die Katz. Aber wollen Sie für die Katz leben, fürs Feuer? Die Völker mühen sich fürs Feuer, das heißt, sie bauen fürs eigene. Und da kann man sich schon auch heute fragen, auch als Kind Gottes, obwohl man nicht mehr verloren geht, aber für was mühe ich mich eigentlich? Was ist bleibend? Was hat Verheißungsboden? Was ist? Und immer wenn es um mich geht, meine Ehre, meine Anerkennung, mein Bankkonto. Es sind alles Dinge, da hat Gott nichts dagegen. Also wenn ein Christ sagt, der Hund, den man zum Jagen muss, das ist auch nicht gut. Aber der Unterschied ist, ob etwas in der Mitte steht als Hauptsache oder ob etwas dabei ist. Und das ist natürlich auch ein Prozess, das ist nicht von Anfang an so. Aber dass wir sagen, Herr Jesus, ich möchte die paar Jährchen, die ich hier habe, und jetzt bin ich dann 60, da muss ich sagen, die paar wenigen Jährchen, die ich noch auf Erden habe, die möchte ich nicht irgendwie verbringen. Und wenn sie 80 sind, dann können sie erst recht sagen, die paar ganz wenigen Jährchen. Schon zu manchem gesagt, der 70 geworden ist, jetzt machst du aber Überstunden, nutzt die Zeit. Oder nee, über 80, 70 oder 80, ab 80 macht man Überstunden. Und das ist mir wichtig, nicht um gerettet zu werden, aber ich möchte nicht, dass der Herr sagt, es ist leider nicht brauchbar fürs Feuer. Es ist alles verbrennen. Du hast dir gelebt. Du hast deinen Turm im Leben gebaut. Als man Napoleons Mutter gratulierte zu ihrem Sohn, ich nehme an, als er noch an der Spitze des französischen Staates stand, hat sie gesagt, man hat sein Ende noch nicht gesehen. Und das sagt die Bibel auch. Nicht am Anfang, sondern am Ende. Wie läuft jemand bis zum Schluss? Und das ist mir wichtig, nicht aus Angst vor Gott, sondern aus Liebe zu Gott. Ich möchte mein Leben und meine Zeit nicht vertrödeln. Und in was hat Gott gesät und in was wirkt Gott? In Seelen. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und doch Schaden an seiner Seite? Ein Mensch, ein Kind, du hast einen Ehegatten vielleicht, ein Schatz, eine Perle zubereitet, eine Gemeinde, ein Hauskreis. Klar, die können bocken, die können schwierig sein. Da musst du nur dran denken, ich bin auch bockig und schwierig für die anderen und schon relativiert sich alles. Aber das sind Menschen. Das Wichtigste ist nicht irgendwas. Ich möchte mich nicht fürs Feuer mühen. Und Paulus sagt zu den Korinthern, und die waren wahrlich auch schwierig, hat er gesagt, ihr seid meine Krone, wenn es offenbar werden wird. Das heißt, in euch habe ich durch die Gnade gesät und investiert. An euch habe ich gerungen und gekämpft im Glauben und im Gebet. Und so wollen wir unser Lebenshaus nicht auf Sand bauen, noch fürs Feuer, sondern auf den Christus, auf den Jesus und ihm Raum geben. Und dann darf etwas werden und wir können dann wie Paulus sagen, ihr seid unser Ruhm am Tage Jesu Christi. Und Andrea Schäfer und ich, wir sind neulich mal kurz draußen gewesen, haben kurz was besprochen. Und habe gesagt, wenn der Herr mal am Ende sagt, du treuer Knecht, ich weiß, dass ich ein Sohn bin, verstehen Sie es nicht falsch, aber was den Dienstbereich, was für eine Freude wäre das. Du treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Amen. Wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du Gedanken des Heils und des Friedens hast, dass du ein Gott bist, der nachgeht, ein Gott, der sucht, ein Gott, der liebt, der die 100. Münze sucht, das 100. Schaf, die verlorene Münze, den verlorenen Sohn. Auch den zu Hause gebliebenen und doch fernen Sohn, du tust so unendlich viel und du investierst so viel in diese Welt, in die Seelen und nicht einer ist dir egal, auch nicht einer, der hier im Raum ist und nicht einer, der das hört. Alle sind sie dir wichtig und bei jedem bist du, als gäbe es nur ihn. Und wir wollen lernen, mehr und mehr dir das Zepter, das Ruder zu überlassen. Es ist das Beste. Für uns und für alle, die du um uns hergestellt hast. Und dass etwas werden darf von dem, was du schon deinem Knecht Abraham sagst. Du sollst gesegnet werden und sollst ein Segen sein. So wollen wir dich preisen und loben. Amen.